Wir lesen Jesaja und kommen heute an die Kapitel 46 und 47. Wir machen es so, dass wir jetzt die erste Hälfte hören, das Kapitel 46. Und dann singen wir wieder ein paar Verse zum Muntermachen. Und dann Kapitel 47. Also, Jesaja 46. Bel bricht zusammen, Nebo ist gefallen, ihre Götzenbilder sind den Tieren und dem Vieh aufgeladen, dass sie sich müde tragen an dem, was eure Last war. Ja, sie können die Last nicht wegbringen, die Götzen sind gefallen und alle zusammengebrochen und müssen in die Gefangenschaft gehen. Hört mir zu, ihr vom Hause Jakob und alle, die ihr noch übrig seid vom Hause Israel, die ihr von mir getragen werdet, von Mutterleibe an und vom Mutterschoße an mir aufgeladen seid, auch bis in euer Alter bin ich derselbe. Und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan, ich will heben und tragen und erretten. Wem wollt ihr mich gleichstellen und mit wem vergleicht ihr mich? An wem messt ihr mich, dass ich ihm gleich sein soll? Sie schütten das Gold aus dem Beutel und wiegen das Silber mit der Waage dar und dingen den Goldschmied, dass er einen Gott daraus mache, vor dem sie knien und beten. Sie heben ihn auf die Schultern und tragen ihn und setzen ihn nieder an seine Stätte, dass er stehe und nicht von seinem Ort rücke. Schreit einer zu ihm, so antwortet er nicht und hilft ihm nicht aus seiner Not. Gedenke doch daran, ihr Abtrünnigen, und nehmt zu Herzen. Gedenke des Vorigen, wie es von alters her war. Ich bin Gott und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Ich rufe einen Adler vom Osten her, aus fernem Lande den Mann, der meinen Ratschluss ausführe. Wie ich es gesagt habe, so lasse ich es kommen, was ich geplant habe, das tue ich auch. Hört mir zu, ihr trotzigen Herzen, die ihr ferne seid von der Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht ferne, und mein Heil säumt nicht. Ich will zu Zion das Heil geben und in Israel meine Herrlichkeit. Herunter, Jungfrau, du Tochter Babel, setze dich in den Staub, setze dich auf die Erde, wo kein Thron ist, du Tochter der Chaldäer, man wird nicht mehr zu dir sagen, du Zarte und Verwöhnte. Nimm die Mühle und mahle Mehl, decke auf deinen Schleier, hebe die Schleppe, entblöße den Schenkel, wate durchs Wasser, dass deine Blöße aufgedeckt und deine Schande gesehen werde. Ich will mich rächen unerbittlich, spricht unser Erlöser, das heißt der Herr Zebaoth, der Heilige Israels. Setze dich stumm hin, geh in die Finsternis, du Tochter der Chaldäer, denn du sollst nicht mehr heißen Herrin über Königreiche. Als ich über mein Volk zornig war und mein Erbe entheiligt, gab ich sie in deine Hand. Aber du erwiesest ihnen keine Barmherzigkeit, auch über die Alten machtest du dein Joch allzu schwer. Du dachtest, ich bin eine Herrin für immer. Du hattest noch nicht zu Herzen genommen, noch daran gedacht, wie es hernach werden könnte. So höre nun dies, die du in Wollust lebst und so sicher sitzest und sprichst in deinem Herzen, ich bin's und sonst keine, ich werde keine Witwe werden, noch ohne Kinder sein. Dies beides wird plötzlich über dich kommen auf einen Tag, dass du Witwe und ohne Kinder bist. Ja, es wird in vollem Maße über dich kommen, trotz der Menge deiner Zaubereien und trotz der großen Macht deiner Beschwörungen, denn du hast dich auf deine Bosheit verlassen, als du dachtest, niemand sieht mich, deine Weisheit und Kunst hat dich verleitet, dass du in deinem Herzen sprachst, ich bin's und sonst keine. Aber nun wird über dich Unglück kommen, dass du nicht wegzaubern weißt, und Unheil wird auf dich fallen, dass du nicht durch Sühne abwenden kannst, und es wird plötzlich ein Verderben über dich kommen, dessen du dich nicht versiehst. So tritt nun auf mit deinen Beschwörungen und der Menge deiner Zaubereien, die du dich von der Jugend auf bemüht hast, ob du dir helfen und es abwenden kannst. Du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Es sollen hertreten und dir helfen die Meister des Himmelslaufs und die Sterngucker, die in jedem Neumond kundtun, was über dich kommen werde. Siehe, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt. Sie können ihr Leben nicht erretten vor der Flamme Gewalt. Denn es wird nicht eine Glut sein, an der man sich wärmen, oder ein Feuer, um das man sitzen könnte. So sind alle um die du dich bemüht hast, die mit der Handel trieben von deiner Jugend auf. Ein jeder wird hierin und dorthin wanken, und du hast keinen Retter. Amen. Und nun lassen Sie uns noch einmal einsetzen von einer ganz bestimmten Seite, um diesen Text zu erschließen. Ja, das ist die große Frage, wann wird man alt? Diese Frage wird sehr verschieden beantwortet. Wann wird man alt? Ein junger Mensch sagte mir, ab 18 sieht man alt aus. In der Tat, manche sehen alt aus, ja. Und die Nächsten sagen, ja klar, trau keinem über 30. Und so als Schwabe weiß man, ab 40 ist der Rubikon überschritten. Dann geht's nur noch bergab. 50, ein halbes Jahrhundert, man überlege. Soweit schon. 50 und 60, ja, das ist klar. Wie mir einer schrieb, das ist der Einstieg ins Greisenalter. Klar, 60. Einer meinte, alt ist dann, wenn man sich danach fühlt. Aber, so sagte der 80-Jährige, ich fühle mich noch ganz jung. Sehen Sie, es ist, wie man sich fühlt. Aber ich denke, bei all diesen verschiedenen Auslegungen, es ist überhaupt nicht wichtig, wie alt man ist. Wirklich. Es ist überhaupt nicht wichtig, wie alt man ist. Wichtig ist, wie man alt ist. Das ist die Frage. Wie man alt ist. Und da ist die Frage an den 20-Jährigen genauso wie der 80-Jährige. Nicht wie alt man ist, wie man alt ist. Vergrämt, verdrossen, verzweifelt oder getragen, getrost, gewiss. Frau Kaschnitz, die Schriftstellerin und Dichterin, sagte, das Alter ist ohnehin kein Kerker, sondern ein Balkon, der einen weiten Blick öffnet. Sehen Sie, ein Balkon, der einen weiten Blick öffnet. Um diesen weiten Blick soll es auch heute Abend anhand dieses Textes gehen. Den weiten Blick, den kann man nämlich bekommen, auch wenn man kurzsichtig ist, auch wenn man dann eine Lupe zur Hand nehmen muss, auch dann, wenn man keinen Schimmer mehr sieht. So wie der alte Jakob, von dem es im 1. Mosebuch 48 heißt, die Augen waren schwach geworden und konnten nicht mehr sehen. Aber er hatte den weiten Blick etwa für seine Söhne. Sebulon, du wirst am Wasser wohnen. Dan, du wirst Richter sein. Josef, du wirst wachsen, so wie ein Baum. Im Alter, im Glauben kann man weitsichtig werden. Und das ist auch mein herzlicher Wunsch, dass wenn unsere Augen abnehmen, dass wenn wir immer stärkere Brillen brauchen, dass wenn wir vielleicht blind durch die Tage tappen müssen, dass sie weitsichtig werden, diesen weiten Blick von Gott bekommen, um das zu sehen, was allein wichtig ist. Das Alter ist ein Balkon, von dem sich ein weiter Blick hineintut in die Ewigkeit. Und nun diese vier Punkte. Erstens, wenn man alt wird, kommt erstens die Müdigkeit. Die Müdigkeit. Verordnen Sie einem Kind einen Mittagsschlaf. Das kommt einer schweren Strafe gleich. Und diese Strafe zur Tat werden zu lassen, kostet Ihnen die letzten Nerven. Wenn man unartig war, steckte einen die Mutter ins Bett. Das war schon ähnlich wie Zuchthaus. Nur, das änderte und ändert sich ja auffallend schnell im Leben. Ausschlafen, liegen bleiben, nicht mehr aus den Federn kommen, das ist für viele Sonntag. Und ohne Siesta, ohne Nickerchen, ohne Mittagsschlaf läuft überhaupt nichts mehr. Und das nimmt eben zu, diese Müdigkeit. Früher feierte man mit Freunden bis 2 Uhr und stand morgen wieder im Geschäft wie ein Junger. Aber heute ist um 10 Uhr der Ofen einfach aus. Sehen Sie, der Opa, der im Lehnsessel einnickt und die Oma, die im Sessel mit ihrem Strickzeug, das dort liegen geblieben ist, man sagt im Schwäbischen, ist jedes ganz komische und unverständliche Wort, dort eingedosnet, eingeschlafen ist. Das ist eigentlich der Inbegriff der Müdigkeit. Das personifizierte Alter ist die Müdigkeit. Alter und Müdigkeit gehört zusammen. Aber nun nicht nur äußerlich, sondern leider auch innerlich. Früher hatte man etwas angepackt, in die Wege geleitet, auf die Füße gestellt. Und heute fehlt einem so der Schwung. Der geht einem immer mehr abhanden. Das soll der Junge machen, das soll der andere machen, das sollen die machen. Man ist selber müde geworden. Und der Prophet sagt, nicht müde geworden, sondern müde gemacht worden. Plötzlich ein Passiv. Nicht müde geworden, sondern müde gemacht worden. Durch was? Er sagt, durch die Menge deiner Pläne. Durch die Menge deiner Pläne kommt die Müdigkeit des Alters, die innere Müdigkeit des Alters. Sehen Sie, da hatte man vielleicht einen Berufsplan. Man stellte sich das so vor, wie das einmal laufen wird. Und wenn man diesen Berufsplan heute nach rückwärts anschaut, dann ist nicht die Verwirklichung eingetreten, die man sich erhofft hat. Es hat nicht geklappt. Oder man hatte einen Familienplan. Heute spricht man sogar von Familienplanung. Man hat einen Familienplan, Frau und 4 Kinder. Und jetzt ist man entweder ledig oder die Ehe hat lang nicht das gebracht, was man sich erhofft und gewünscht hat. Der Familienplan ist so nicht geworden. Oder man hatte einen Vermögensplan, Verdienst und Erbe sichern den Lebensabend. Und jetzt kostet das Heim fast 5.000 Mark im Monat. Oder man hatte sogar einen Altersplan. Man hat 3 Töchter großgezogen und eine wird mich ganz bestimmt schon aufnehmen. So sagte mir einem Telefon, das Heim kommt für mich nicht in Frage. 3 Töchter großgezogen. Aber der Altersplan geht nicht auf, weil nicht eine einzige Tochter die Mutter aufnimmt oder aufnehmen kann. Obwohl man Planhelfer hatte, die man zu Rate zog, um diese Pläne zu verwirklichen, die man hatte. Damals waren die Planhelfer wörtlich die Meister des Himmels und die Sterngucker. Heute sind es vielleicht die Meister der Wissenschaft und die Seelengucker, die einem zur Selbstverwirklichung der eigenen Pläne helfen wollen. Aber nichts war's. Alle Pläne sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt. Alles, was wir zusammen gestoppelt haben und heute noch zusammen stoppeln, ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Müde gemacht durch die Menge der Pläne. Unsere Pläne einfach so zerrissen, wie Fetzen liegen sie vor unseren Füßen. Und je älter man wird, je mehr merkt man, wie stückweise alles im Leben geworden ist. Und keineswegs ein Wurf, ein großer Plan. Kein Plan mehr, sagen heute junge Leute schon. Kein Plan mehr, Das ist zu einem Slogan, zu einem Wort geworden. Sagen Sie es auch? Kein Plan mehr. Und nun sagt der Prophet, höre mir zu, Vers 3. Vers 8, so höre nun. Und wieder, so höre nun zu. Und wieder, siehe. So, als wollte er müde Leute einfach aufwecken, auch an einem Abend. Schau doch her, hört mal zu, was ich zu sagen habe. Er sagt, außer euren Plänen, die nicht zum Zuge gekommen sind, eure Pläne, die abgebrochen sind, es gibt neben und über all diesen Plänen, gibt es einen Gottesplan. Kein 5 oder 10 oder 20 Jahresplan, sondern der Gottesplan ist ein Ewigkeitsplan. Ein Ewigkeitsplan. Gestern Abend hatten wir Kirchengemeinderatssitzung und da machten wir einen Haushaltsplan. Dieser Haushaltsplan ist bei unserer Stiftsgemeinde noch verhältnismäßig einfach aufzustellen. Ein ganz großes Geschenk, der Haushaltsplan der Stiftsgemeinde. Große Opfer werden wieder eingesetzt, werden erhofft, erbeten in diesem Jahr. Ob sie dann so einkommen, wissen wir nicht. Im nächsten Jahr müssen wir einen neuen Haushaltsplan machen. Unser Haushaltsplan gilt für ein Jahr. Oder die UNO macht einen Friedensplan für Bosnien und Herzegowina. Aber dieser Friedensplan kann überhaupt kein Mensch verwirklichen. Darüber sitzen sie Monate und nichts läuft. Oder da macht die Regierung einen Wirtschaftsplan für den Aufschwung Ost. Aber jeder Ministerpräsident schwingt sich auf zu einem so nicht, so auf gar keinen Fall. Sehen Sie, Gottes Plan steht. Gottes Plan muss nicht nachgebessert werden, muss nicht umgeschrieben werden, muss nicht verbessert werden. Er kommt nicht durcheinander. Selbst wenn das Volk in Babel gefangen sitzt und keinen Plan mehr hat, so wie diese Leute. Denn so wie es von Ägypten aus damals durch die Wüste ins gelobte Land ging, so sagt er hier, so geht Gottes Plan von Jerusalem durch die babylonische Gefangenschaft zurück in die Heimat. Gottes Plan geht nie und gar nie von unten nach oben, liebe Freunde. Das meinten die Idealisten, das meinte ein Goethe. Wir sind ein Geschlecht, das vom Dunkel ins Helle strebt. Jeder Lebensplan gehe im letzten Grunde aus dem Dunkel ins helle Licht. Im Grunde sei jedes Leben nur eine Hühnerleiter. Es geht von unten nach oben. Der Gottesplan geht nie von unten nach oben, sondern so wie schon in Ägypten, so wie schon in Babylon, so ist auch Jesu Plan. Jesu Plan, gekreuzigt, gestorben und hinabgestiegen. Und dann erweckt, aufgefahren gen Himmel. Sehen Sie, alle Pläne, die nach Gottes Plan gehen, haben eine Ausbuchtung nach unten und das tut uns weh. Das wollen wir nicht wahrhaben. Aber das ist der einzige Plan, der zum Ziele führt. Und sehen Sie, wenn Sie auf einer Strecke geführt werden, und dies auch vor allem im Alter, eine Strecke, die nach unten geht, wo man abnimmt und wo einer sagen kann, es ist doch einfach unverständlich, wie einem eins nach dem anderen weggenommen wird, fast wie geraubt, und man arm und elend dasteht am Schluss. Wer daran leidet, dass es hinuntergeht, der wisse, diese Ausbuchtung nach unten ist fortgesetzt durch einen Bogen nach oben. Die, die daran leiden, werden sich einmal freuen können. Der, der sein Lebensplan in Gottes Plan hineingibt und sagt, Herr, du hast einen Plan für mich. Der gräme sich nicht über seinen Lebensplan, der von so viel Schatten belegt ist, der von so viel Belastungen heute Abend auch bedrückt ist, der von so viel Sorgen nun verfolgt ist. Der wisse, das ist nur diese Ausbuchtung nach unten hinabgestiegen in das Reich des Todes. Aber dann auferstand von den Toten, aufgefahren gen Himmel. Sehen Sie, das ist auch unser Weg. Das ist der Blick auf jenen Plan, der uns auch die schwerste Müdigkeit des Glaubens nehmen kann. Das sagt dann so in Jesaja 40, die auf diesen Herrn hinzielen, die den weiten Blick haben, die werden auffahren, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wenn man alt wird, kommt diese Müdigkeit. Und dann braucht es den weiten Blick. Zweitens, wenn man alt wird, kommt die Gebrechlichkeit. Das ist das Zweite, die Gebrechlichkeit. Ich hatte vor einigen Jahren einen bedeutenden Fernsehauftritt. Von Politikern weiß ich, dass sie ihre Bedeutung von der Zahl der Fernsehauftritte ablesen. Ich hatte einen einzigen, und zwar im dritten Programm, und der dauerte 20 Sekunden ungefähr, trotzdem, bedeutender Fernsehauftritt. Der war nämlich auf der Eugensstaffel. Und dort auf der Eugensstaffel stand ein Fernsehteam. Und ich kam gerade die Staffeln herunter, um ins Büro zu gehen. Locker, sportlich, wie immer. Und dann hielt mir ein Reporter das Mikrofon unter die Nase und sagte, haben Sie einen Augenblick Zeit? Ich sagte, immer. Und dann sagte er, wissen Sie, wie man die Stuttgarter im Volksmund heißt. Es kam bei mir aus der Pistole gestoßen. Steffelesrutscher. Er strahlte, ja. Und dann sagte er als Nachfrage, was halten Sie von den Stuttgarter Staffeln? Und dann sagte ich, viel. Sehr viel. Das sind alles Gesundheitsstaffeln. Sie massieren das Rückgrat, bewegen den Kreislauf und halten einen fit. Und bei dem 20-Sekunden-Auftritt sah man mich dann fröhlich die Treppe hinuntergehen. Leider wurde dieser Streifen nie als Werbespot für Rittersport oder Naturjoghurt eingebaut. Aber sehen Sie, das war vor 10 Jahren. Heute würde ich es nicht mehr so sagen. Die Staffeln strengen nun wahrscheinlich an. Man muss schon arg schnaufen, bis man auf dem Eugensplatz ist, wenigstens ich. Man wird alt. Man wird in der Tat gebrechlicher. Und eines Tages geht's gar nicht mehr. Und dann braucht man einen Stock oder einen Gehwagen oder einen Rollstuhl, der einen trägt. Man kann nicht mehr tragen, sondern man muss getragen werden. Freunde, das ist unser Weg. Man kann nicht mehr tragen, sondern man muss getragen werden. Und das wieder gilt nicht nur für den äußeren, sondern auch für den inneren Menschen. Anfangs stürmten wir doch durchs Leben. Da brauchte es gar nichts dazu. Da braucht's keinen Glauben, da braucht's keine Kirche, da braucht's keine Krücken fürs Menschsein, wie es Nietzsche einmal bezeichnet hat. Man kann sogar aus dieser Kirche austreten. Man nennt sich Atheist und glaubt an das Gute im Menschen. Und dann kommen die Belastungen. Und dann kommen die Ängste. Und dann kommen die Krankheiten. Und dann kommen jene Beschwernisse, wie die Familie unter uns, die gerade vom Krankenhaus kommt, von einem schweren Besuch. Freunde, dann kommt man mit all diesen Dingen. Und dann braucht man etwas, was einen trägt. Und dann braucht man etwas, was einen trägt. Wenn einer unter uns ist, der sagt, das schaffe ich schon. Auch Sie brauchen einen, der Sie trägt. Und an dieser Stelle wo man zu der Erkenntnis kommt, doch, ich brauche jemand, der mich trägt, oder ich brauche etwas, was mich trägt, da melden sich die Religionen zu Wort. Wir tragen dich. Wir tragen dich ins Nirvana, sagt Buddha. Wir tragen dich zu Allah, sagt Mohammed. Wir tragen dich zum Glück, sagt der Guru. Damals sagte Bel Matuk hier im ersten Vers, der Schöpfer, wir tragen dich zu einer neuen Schöpfermacht. Und Nebo sagte, der andere, der hier genannt ist, wir tragen dich zur Weisheit. Denn Nebo war der Ursprung der Weisheit überhaupt. Bel und Nebo waren riesige Staatsgötter, riesige Figuren, die man am größten Feiertag, nämlich am Neujahrsmorgen, aus ihren Schuppen gezogen, auf die Wagen geladen hat und dann durch die Stadt geführt hat in feierlicher Prozession. Und daran erinnert sich jetzt der Prophet in Kapitel 46. Er sieht nämlich vor seinem inneren Auge wieder diese Stadt Babel. Und dann sieht er, wie jetzt auf einmal, obwohl gar nicht Neujahrsmorgen ist, wie die großen Schuppen, die großen Tempel geöffnet werden, wie sie diese großen Götter herauszerren, wie sie auf die Wagen laden, sie dort verspannen und wie dort die Ochsen davor gespannt und wie diese Gefährte plötzlich losgehen. Aber nicht mehr zu einer Prozession, sondern zur Flucht der Götter. Die Peitschen sausen auf die Zugtiere, die Räder ächzen, die Pritschenwagen schwanken gefährlich bei diesem Tempo. Bel und Nebo auf der Flucht, eine Katastrophe, ein Erdbeben, ein Weltuntergang für die damaligen Leute. Als sänken heute der Mont Blanc und der Mount Everest auf einmal zusammen und geben ein Signal für die hereinbrechende Apokalyptik. Denn die versprochen hatten, einen durch alles hindurchzutragen, die wurden selbst hinausgetragen wie Leichen, mausetot. Das ist das Bild hier. Die einem versprochen hatten, einen zu tragen und zu begleiten, die mussten getragen werden und waren in Särgen verpackt. Im Grunde haben sie einen schon nicht vorher getragen, sondern sie haben nur die Menschen belastet mit einer entsetzlichen Last. Prüfen Sie es nach. Der buddhistische Glaube ist eine entsetzliche Last. Der mohammedanische Glaube ist eine entsetzliche Last. Die Anhänger von Religionen leiden an Gebrechlichkeit. Alles, was heute angeboten wird, bis hin zur christlichen Wissenschaft, ist eine Last, sprechen Sie mit diesen Leuten, wenn sie kommen. Eine schwere Last, alles zu erfüllen. Auch die Anthroposophie ist eine schwere Last, weil man überhaupt nicht durchblickt. Nun wieder, hört mir zu. Ich will euch tragen. Ihr werdet von mir getragen. Ich bin der einzige Lastträger, den es überhaupt gibt. Freunde, wenn diese Belastungen kommen, wenn wir einen brauchen, der uns tragen hilft, jetzt braucht's den weiten Blick auf diesen Herrn. Ihr werdet getragen, Vers 3, ihr werdet getragen, beginnend von Mutterleib an. Hören Sie, ihr werdet getragen von Mutterleib an. Wir sagen heute, diese Frau kann dieses dritte Kind nicht mehr tragen. Sie kann es nicht mehr ertragen. Diese neue Schwangerschaft ist unzumutbar. Das kleine Kindlein erträgt sie nicht. Und deshalb nehmen wir es weg und treiben auch ab. Wissen Sie, liebe Freunde, nach diesem Wort hier nehmen wir es nicht aus dem Schoß der Mutter, sondern wir nehmen es aus der Hand Gottes. Abtreibung ist Raub. Abtreibung ist Diebstahl. Und zwar den schwersten, den es gibt. Man stiehlt es Gott. Jedes Kindlein ist eingebettet in Gottes Fürsorge. Vom ersten Tag ab. Abtreibung ist Austreibung aus Gottes fürsorgender Hand. Das ist die Lage. Ihr werdet getragen von Mutterschoß an. Als Kleinkinder dann, getragen durch die Jugendzeit. getragen durch Prüfungen der Universität hindurch, getragen durch die Belastungen des Berufes, getragen dann, wenn die Kräfte abnehmen, getragen bis ins Alter und bis ihr grau werdet. Und liebe Freunde, wenn sie uns dann in den Sarg legen und hinaustragen, dann sind wir erst recht in Gottes Händen, denn wir sind dort angekommen, wohin unser Glaube gezielt hat, nämlich zum letzten Punkt, zur letzten Heimat. Wenn ich diesen Herrn kenne, wenn ich diesen weiten Blick habe, wenn auch mein Alter zum Balkon wird mit diesem weiten Blick, dann kann ich unter Lasten leiden, aber ich kann unter Lasten nicht mehr zerbrechen. Ich will euch tragen, sagt Gott, weil alle Götter, weil alles andere schlussendlich hinausgetragen wird, wie Bel und Nebo. Es ist eine persönliche Zusage für Sie heute Abend. Es ist keine Predigt. Es ist kein Zitieren irgendwelcher Sprüche. Es ist durch Gottes Heiligen Geist eine persönliche Zusage an Sie persönlich. Ich will Sie tragen. Ich will dich tragen. Darauf können Sie sich verlassen. Das Dritte noch, wenn man alt wird, kommt die Vergänglichkeit, kommt die Vergesslichkeit. Die Vergesslichkeit, man kann Namen nicht mehr sagen, sie entfallen einem, Daten, man wollte eigentlich gratulieren, aber man weiß nicht mehr, wann er Geburtstag hat, sogar die Daten der eigenen Kinder. Und eine Frau klagte mir bitter, in der vergangenen Woche, ich bin dauernd auf der Suche nach irgendetwas, was ich in der Wohnung verlegt oder verloren habe. Ich bin dauernd auf der Suche nach irgendetwas. Das Gedächtnis. Das Gedächtnis, ein Sieb mit Löchern. Und das Schlimme, diese Löcher werden immer größer. Und leider greift die Vergesslichkeit auch auf den Glauben über. Man vergisst Gottes Liebe. Man vergisst Gottes Barmherzigkeit. Man vergisst Gottes Versorgung, die uns versorgt hat, bis zu diesem Abend. Und man vergisst seine Vergebung. Deshalb, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder wie Vers 9 steht, gedenke des Vorigen, wie es von alters her war, von Abraham angefangen bis zu Jesus. Dieser Gott schweigt nicht, sondern er redet. Und er sagt, ich habe dein nicht vergessen. Vergiss es nicht, trotziges Herz, verzagtes Herz, zitterndes Herz. Ich war Gott, ich bin Gott und ich werde dein Gott sein und sonst keiner. Es sind die Sorgen, vor allem alter Menschen. Kann ich wohnen bleiben? Wird mir gekündigt? Kann ich hier versorgt werden? Wo ist dein Platz für mich? Vergessen Sie das eine auch nicht. Ob in der Dachwohnung, ob im Wohnstift, oder im Pflegeheim. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Arbeitszimmer, Krankheitszimmer, Altenzimmer, Sterbezimmer sind nur Wohnzimmer im Hause des Herrn. Nichts anderes. Nur Wohnzimmer im Hause des Herrn, unter seinem Dach, in seiner Nähe, mit seinem Schutz. Weitsichtig muss man werden, wenn man alt wird. Amen.